Hörsaal. 15 Minuten Forschung.
Herzlich willkommen im Hörsaal, dem Wissenschaftspodcast der Universität Graz, zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Gerhel Klerliak. Heute begrüße ich bei mir Evelyn Knappitsch. Willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo. Hallo. Wir zwei kennen uns schon sehr lange. Wir sind schon sehr lange per Du, wenn das in Ordnung ist. Bleiben wir per Du für diese Aufnahme.
Sehr gerne.
Wunderbar. Du bist auch eine jener jungen Forscherinnen und Forschern, die von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz ausgezeichnet worden sind, kürzlich, in deinem Fall für die Dissertation. Und dein Thema, über das wir heute sprechen werden, ist Kaiserin Elisabeth. Und ein Geheimnis, das sie ein bisschen umgibt oder das zumindest nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Es geht um eine Zeitkapsel, es geht um Gedichte, es geht um einen jungen Mann, der vielleicht auch nicht so allen Leuten bekannt ist. Aber bevor ich da jetzt tiefer ins Detail gehe, vielleicht magst du mir ganz kurz in deinen eigenen Worten erzählen, um was geht es in deiner Arbeit?
Also am Anfang meiner Dissertation stand ein Päckchen Briefe, das ich in einer Fußnote aufgespürt habe. Und zwar in der Edition des literarischen Nachlasses von Brigitte Hamann. Für mich war das ganz überraschend, dass da offensichtlich in diesem Nachlass bestand
von Kaiserin Elisabeth,
noch 13 Briefe existierten, von denen noch nie jemand was gehört hat. Zumindest auch in der Fachcommunity ist das relativ unbekannt gewesen. Und das Spektakulärste für mich war, dass Brigitte Hamann wüste Beschimpfungen über den Briefschreiber sozusagen in diese Fußnote gepackt hat. Und das hat mich dann so gefesselt, dass ich gedacht habe, ich muss diese Briefe sehen. Und so habe ich mich nach Bern begeben, wo sie heute liegen. Und das war der Anfang meiner Dissertation.
Also das hat dich neugierig gemacht, dass die Frau Hamann ja keine guten Worte über diesen jungen Mann verloren hat. Er hieß Alfred Gurniak Edler von Schreibendorf. Ja. Ja, 1858 geboren und gestorben 1934.
In Graz sogar,
genau. Und er stand sozusagen im Briefwechsel mit Kaiserin Elisabeth.
Und das Spannende daran war meiner Meinung nach, dass Elisabeth diese Briefe nicht irgendwo sozusagen in der Schublade aufbehalten hat und sie sind zufällig übrig geblieben, sondern sie hat sie tatsächlich in ihrer Zeitkapsel gepackt, von der sie wollte, dass der Inhalt 1950 veröffentlicht wird. Und zwar noch dazu zugunsten von politischen Freiheitskämpfern, die in Opposition zur Habsburger Monarchie und sozusagen zu den Habsburgern als Dynastie standen sind. Sie hat sich das natürlich so vorgestellt, aus ihrer Lebenszeit heraus, dass dann die Habsburger Monarchie noch existiert. Und diese Briefe bislang waren noch nicht verarbeitet. Und ich habe sie mir angeschaut. Und was vor allem auffällig war, wenn man sie durchgelesen hat, als erstes, dass sie im von einem indischen Märchen erzählten.
Bevor wir da vielleicht noch tiefer hinein in den Inhalt gehen, das heißt, ich stelle mir das so vor, 1950 öffnet man in der Schweiz eine Kassette, die bis dahin wirklich unter Verschluss war, wirklich auch testamentarisch so festgelegt, dass das so sein muss. Und dann liegen da 13 Briefe drinnen und die Welt hat sie zuvor noch nie gesehen.
Ja, da ist noch viel mehr drinnen gelegen. Und zwar, das ist sozusagen auch alle Gedichte, die Elisabeth der Nachwelt überlassen wollte. Sie hat nämlich geschrieben. Und ja, und sie hat dann das Konzept gehabt, dass sie wollte, dass das niemand sozusagen ihrer Zeitgenossen mitbekommt und dass es erst, deswegen hat sie es auf eine skurrile Reise geschickt und mit mehreren Etappen und dieser literarische Nachlass sollte dann erst eben 1950 veröffentlicht werden und damit sie ganz sicher war, dass er veröffentlicht wird, hat sie es in die Schweiz geschickt, weil sie gedacht hat, okay, die Schweiz, die werden es machen. Aber da hat sie sich getäuscht, weil gerade dort ist der ganze Bestand dann im Archiv verschwunden. Und meiner Meinung nach ein wesentlicher Grund dafür war, dass eben diese Briefe dort mit vorhanden waren und dass diese ganze Angelegenheit der schweizerischen Bundesregierung, die damals die Entscheidung darüber fällte, zu unmoralisch vorkam.
Oder zu persönlich, sagen wir es mal so. Genau. Das heißt, jetzt gehen wir schon zum Inhalt. Du hast vorher schon kurz angeklungen. Es geht auch um ein Märchen, das da wie eine Art Fortsetzungsroman geschrieben wurde. Wenn du jetzt sagst, der Schweizer Regierung war es ein bisschen zu heiß, unter Anführungszeichen, dieser Inhalt. Was steht denn da drinnen?
Was steht drinnen? Wenn man es anfängt zu lesen, denkt man, okay, im Grunde genommen ist Elisabeth eine unbeteiligte Leserin, die einfach eine Geschichte zugeschickt bekommen hat. Aber tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, kommt man relativ schnell drauf, dass dieses Märchen, das antike indische Märchen, von dem der Briefschreiber sozusagen erzählt, der anonym bleibt in allen Briefen, dass das in Wirklichkeit die Begegnungen Elisabeths mit Gurniak, Alfred Gurniak, Ela von Schreibendorf, der Absender, der 20 Jahre jünger war als sie, was wesentliches Detail war. Und wie gesagt, also dass einfach ihre gemeinsamen Begegnungen an unterschiedlichen Orten dort verwoben sind und sozusagen märchenhaft erzählt und überformt, wahrscheinlich als Vorsichtsmaßnahme, falls sie abgefangen werden, die Briefe, dass es nicht eindeutig ist. Aber gleichzeitig war es auch sehr, sehr spannend, weil ich finde, also dieser fiktionale Kosmos des indischen Märchens, der sich da auftut in ihren Begegnungen, verschriftlicht dann in den Briefen, dass der eigentlich ausmacht, warum keine Historikerin und kein Historiker sich näher damit beschäftigt hat.
Es ist dann wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, aus den Briefen herauszulesen, in welcher Beziehung die beiden eigentlich zueinander standen, weil es könnte ja theoretisch eine Brieffreundschaft sein, es könnte eine Liebesbeziehung sein, die man versucht, über fiktionale Charaktere auszuleben. Wie würdest du diese Beziehung zwischen diesen beiden Personen, Kaiserin Elisabeth und Alfred Gurniak, Edler von Schreibendorf, wie würdest du die beschreiben?
Ich würde sagen, dass es in der Schwebe bleibt. Das muss ich noch dazu sagen. Es ist offensichtlich so, dass sie geantwortet hat auf seine Briefe. Sie hat geantwortet und sie hat ihm sozusagen Nachrichten hinterlegt, und zwar in Poststationen. Das hat man damals anonym machen können. Das geht ja heute alles nicht mehr. Und das heißt, sie haben diese Geschichte wechselseitig fortgeschrieben. Ja. Für mich ist das Spannende an der Sache gewesen, wie ich mit dieser Quelle umgehe als Historikerin, weil die meisten Historikerinnen davor zurückschrecken, autofiktionale Quellen zu verwenden, vor allem wenn es gerade in dieser Frage der Herrscherinnenbiografie geht, wie bei der Elisabeth, ist es vollkommen unbeliebt. Aber ich habe mir das halt ganz genau angeschaut und ich denke, okay, man kann jetzt nicht bis ins Letzte aufdröseln, wie ihre Beziehung wirklich gestrickt war. Was man bekommt, ist sozusagen eine autofiktionaler Kosmos, den man als solches nehmen muss. Das heißt, also sie bewegen sich da ein bisschen in einem SM-Spiel und es ist auch komplett egal, finde ich, inwiefern das ausgeliebt worden ist oder nicht. Allein dadurch, dass es existiert hat es schon Auswirkungen auf die Realität gehabt, weil sie sozusagen eine gemeinsame Sprache gefunden haben, wie sie miteinander kommunizieren können. Weil es ja dadurch, dass sie so einen hohen Standesunterschied gehabt haben, eigentlich nicht möglich gewesen wäre, dass sie miteinander in Kontakt treten, wenn sie jetzt nicht also sozusagen die Welt der Literatur für sich entdeckt hat.
Spannend, ja. Das heißt, dein Ziel eigentlich mit deiner Arbeit war jetzt detektivisch fast ein bisschen vorzugehen und ein bisschen zu schauen, was steckt da alles drinnen in diesen Briefen und wie, welche Interpretationsmöglichkeiten gibt es, oder? Du hast gar nicht so sehr versucht, jetzt irgendwie den Finger drauf zu legen und zu sagen, so war das, sondern einfach ein bisschen die Möglichkeiten auszuloten, oder?
Genau. Kann man das so sagen? Also ich habe zwei Ziele eigentlich gehabt. Ich wollte natürlich diese Quellenbestand aufbereiten, weil er unbekannt ist, weil es eine unbekannte Episode aus dem Leben einer doch zentralen Figur im österreichischen kulturellen Gedächtnis ist und weil es mich persönlich fasziniert hat, dass es so ausgespart worden ist bislang und niemand darüber geschrieben hat. Und gleichzeitig habe ich das aber auch als Historikerin als Herausforderung gesehen, eine eigene Strategie zu finden. Weil normalerweise wäre man so vorgegangen, dass man sagt, okay, man sucht jetzt die Realität und versucht sie gewaltsam zu trennen von der Fiktion. Und wenn man das in dem Fall macht, dann bleibt nicht viel übrig, weil alles sozusagen zerbröselt und weil man immer nur sozusagen auf Indizien, Spurensuche gehen kann. Und deswegen haben wir gedacht, muss ich versuchen, neue Strategie der Annäherung zu finden. Ich habe gewusst, wenn ich es jetzt in eine autoritative Form der Dissertation, wie man es normalerweise macht, zwänge, dann zerstöre ich damit auch eigentlich den ganzen Zauber, der von dieser Quelle ausgeht. Weshalb ich mir überlegt habe, ich versuche, also diese Form, diese Verschachtelung zu respektieren. Und ich habe dann sozusagen versucht, der Kiste durch Europa zu folgen und auch Elisabeth und Gurniak sozusagen an die Peripherie mundäner Kurorte, wo sie sich getroffen haben. Ja. Sie haben sie nämlich meistens irgendwo, wenn sie sich was vereinbart haben, in der Wildnis verabredet, weil dann natürlich klar ist, in der Wildnis unter Anführungszeichen, also sozusagen auf irgendwelchen Waldwanderwegen oder in Gastein oder in Herkulesbad haben sie mehr zufällig getroffen. Das war nämlich so, dass dort wenig andere Touristen waren und sie dann miteinander Zeit verbringen haben können. Mhm. Ja. Mhm. Weil es keinen offiziellen Raum gegeben hat, wo sie sich treffen hätten können.
Mhm. Ja, spannend. Also ich finde das auch sehr, ja, eigentlich berührend, wie die beiden trotzdem irgendwie über diese Briefe zueinander gefunden haben. Was mich noch interessieren würde, dieses Märchen, von dem du erzählt hast. Gibt es da eine Handlung? Kann man die rekonstruieren?
Ja, es gibt eine Handlung. Also man kann sich das so vorstellen. Diese Briefe, sage ich nur kurz, sind eigentlich alle aus dem Jahr 1888, und zwar aus Frühling und Sommer 1888. Das ist aber nicht ausschließlich die Zeit, wo sie Elisabeth und Alfred Gurniak begegnet sind. Sie haben sich schon 2 Jahre davor gekannt. Aber in dieser Zeit hat sie die Sache intensiviert und er hat eben damit begonnen, ihr zu schreiben, und er hat ein indisches Märchen als Rahmen genutzt. Indische Märchen waren sehr verbreitet, sehr beliebt in dieser Zeit. Und er hat so ihre Begegnungen als indisches Märchen erzählt. Also er erzählt von einer Königin in antiken Indien, die an einem sozusagen blauen Strom lebt, und deren Reich eben fantastisch riesig groß ist und alles Mögliche. Man erkennt aber sofort die Züge. Elisabeth in der Beschreibung, sie hat sich ja auch selbst sofort erahnt. Und auch wenn der Brief anonym war, jedenfalls beschreibt er dann, wie sich ein junger Mann in diese Frau verliebt und wie er ihr folgt durch Europa. Und man kennt am Bericht die Stationen, wo sie sich tatsächlich gemeinsam aufgehalten haben. Das kann man rekonstruieren, weil es Fremden- und Gästelisten gibt. Insofern kann man sagen, gut, da ist ein doppelter Boden, ein fiktionaler und ein realer wahrscheinlich auch. Es ist theoretisch möglich, man weiß aber nie, wie weit diese Treffen dann auch gegangen sind. Und das indische Märchen spielt damit. Es verarbeitet Begegnungen. Und für mich ist es sowas wie eine Erweiterung des realen Raums. Aus dem Grund, weil es ihnen eine Sprachmöglichkeit, eine Austauschmöglichkeit gegeben hat und weil die Fiktion in gewisser Weise auch die Realität vorangetrieben hat.
Ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr herausfordernd, deine Arbeit so runterzubrechen auf ein Fazit. Aber wenn du jetzt rückblickend, du arbeitest auch schon lange an diesem Thema, wenn du rückblickend sagen würdest, was ist für dich so die Quintessenz, die du aus deiner Dissertation mitnimmst, und was können auch andere Personen für einen Nutzen aus dieser Arbeit ziehen?
Die Quintessenz. Ich würde sagen, die Quintessenz ist für mich gar nicht so sehr auf dieser persönlichen Ebene, dass ich jetzt da irgendwas Faktisches herausgelesen hätte zwischen Elisabeth und Gurniak, sondern die Quintessenz ist vielmehr, dass wenn man die Kategorie verschiebt und den Blick und den Fokus, wie man sich einer Sache nähert, und in meinem Fall war das eben, dass ich von der Kiste ausgegangen bin und vom Inhalt der Kiste und nicht von der Biografie der Kaiserin, sondern geschaut habe, okay, was offeriert mir diese Kiste? Und dann kommt man auf ganz andere Welten und ganz andere Einsichten. Und das war für mich das Spannendste eigentlich, weil in dem Moment, wo ich sozusagen dieser Nachlasskassette, die Elisabeth über mehrere Stationen erst an ihr Ziel, und zwar an den Bundespräsidenten der Schweiz des Jahres 1950 geschickt hat, wenn ich diesen Stationen gefolgt bin, habe ich gemerkt, okay, die Brüche sind nicht dieselben unbedingt, die Kassette betreffen, wie die Brüche der Weltgeschichte zum Beispiel. Und was das eigentlich dann mir gezeigt hat, ist, dass die Schichten der kulturellen Identität noch viel tiefer waren, als landläufig angenommen wird, und viel länger gereicht haben, also zumindest bis in die 1950er Jahre. Ja, und insofern ist die Quintessenz dessen, dass ich finde, man sollte auch manchmal die Blickrichtung verschieben. Wenn man andere Kategorien annimmt und gewisse Dinge gegen den Strich liest, bekommt man ganz tolle Dinge zum Vorschein.
Das passt auf jeden Fall auch als schönes Schlusswort. Letzte Frage noch. Wenn sich jetzt jemand für diese Arbeit von dir interessiert, man kann sie natürlich ausborgen bei der Bibliothek, aber ich glaube, man kann sie auch in Buchform lesen.
Ja, noch habe ich sie nicht veröffentlicht. Ich plane sie zu veröffentlichen. Und ja, also wird ungefähr das preisgeben, was ich jetzt gerade berichtet habe. Und vermutlich nächstes Jahr.
Alles klar. Na, dann sind wir gespannt, auf was noch kommt. Herzlichen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Ja, danke auch.
Vielen Dank. Wir hören uns demnächst wieder im Hörsaal.
Hörsaal. 15 Minuten Forschung.